Ich hatte mit Robotik bis zu dem Zeitpunkt nicht viel am Hut. Für mich war das immer Forefront of Technology. Ich habe immer gedacht, die Leute, die dort in der Robotik arbeiten, das sind die, die die Zukunft erfinden. Ich habe da immer von Weitem ganz ehrfürchtig drauf geguckt. Und als ich dann in einem Forschungsprojekt das allererste Mal mit einem Roboter arbeiten musste, bin ich wirklich vom Stuhl gefallen, so was State of the Art angeht, gerade in der Softwaretechnologie. Ne? Was wir dort gefunden haben, sind irgendwie Programmiersprachen und Software-Stacks, die direkt aus den 80ern kommen. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass eine Branche, die man mit so viel Innovation verbindet, irgendwie in den 80ern feststeckt.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Christian Piechnick. Christian ist studierter Informatiker und Co-Gründer von Wandelbots, einem Startup aus Dresden, das das Zusammenleben von Robotern und Menschen vereinfachen möchte. Danke, Christian, dass du dir die Zeit nimmst.
Hi und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wann werden Roboter nicht nur meinen Boden saugen, sondern mir auch eine gute Pasta kochen und danach dann auch gleich die Küche aufräumen?
Ja, wir sind heute vermutlich noch zwei Schritte davor. Im ersten Schritt geht es erstmal darum, Roboter vor allen Dingen auch in diesen klassischen Bereichen, wo man sie typischerweise vermuten würde, das heißt in Produktionsbereichen, einfacher zugänglich zu machen, weil tatsächlich ist es so, dass ein Großteil der Unternehmen, die heute Roboter einsetzen, für Fertigung beispielsweise, immer noch einen ultraschweren Zugang haben. Das heißt, in der Regel sehe ich Roboter heute in Masse nur dort, wo ich eine Produktion habe, man spricht dort von einer sogenannten Low-Mix-High-Volume-Produktion. Das heißt, ich produziere viele Teile der gleichen Art. Dort lohnen sich Roboter, weil sie insgesamt sehr unflexibel und schwer zugänglich sind. Aber es gibt eine riesengroße Masse von Unternehmen, die heute gar keinen Zugriff haben, aber unfassbar darauf angewiesen sind. Das heißt, der erste Schritt, bevor wir jetzt darüber reden, dass sie Pasta kochen und mir einen Geschirrspüler ausräumen, ist erstmal in den Bereichen, wo man sie typischerweise vermuten würde, überhaupt erstmal richtig zugänglich zu machen.
Das wäre im Grunde, ne? Also die Küche ist die nicht normierte Umgebung. Und du sprichst jetzt erstmal, oder der erste Schritt wäre dann in den normierten Umgebungen, also Fabrikhallen zum Beispiel, sie richtig zum Einsatz zu bringen. Aber bitte entschuldige die Nachfrage, wie kommen wir denn dann von Schritt 1 zu Schritt 2? Über Schritt 1 reden wir gleich ausführlich.
Ja, ich meine, was vielleicht ein ganz gutes Bild ist, ich weiß, vor ungefähr 15 Jahren hat mir erzählt, dass autonomes Fahren irgendwie nur noch 2 Jahre weg ist und wir in irgendwie 2015, 2016 überall selbstfahrende Autos sehen werden. Jetzt haben wir irgendwie 2025 und wir sind jetzt vermutlich ein paar Schritte näher gekommen, aber ganz da sind wir noch nicht. Und meiner Meinung nach ist so eine Straße immer noch ganz gut beherrschbar und auch die Aufgaben, die so ein Auto erfüllt, sind ganz gut beschreibbar. Ne? Und trotzdem ist es nicht so einfach. Wenn wir jetzt an einen Roboter denken und du hast gerade über eine nicht normierte Umgebung in der Küche geredet, es ist ja noch viel komplexer. Ne? Der bewegt sich nicht nur zweidimensional über eine Straße, sondern muss im dreidimensionalen Raum manipulieren. Und wenn dann auch noch die Aufgaben, die so ein Roboter dann möglicherweise übernehmen soll, nicht hundertprozentig definiert sind, dann ist das ziemlich knackiges Problem. Das ist nicht nur ein Softwareproblem, sondern eben auch ein Hardwareproblem. Ich brauche Manipulatoren in so einem Roboter, die dann auch in der Lage sind, meinen Topf zu greifen und gleichzeitig irgendwie einen Teller im Geschirrspüler. Ne? Und dann ist es natürlich so, das ganze Autonomie-Thema, das mit klassischen Methoden zu machen, wird nicht funktionieren. Das heißt, alles, was jetzt gerade passiert in Bezug auf generative KI, ist sicherlich eine Schlüsseltechnologie, aber auch dort wird es noch das ein oder andere Jahr dauern.
Das sind ja keine guten Nachrichten, weil im Grunde sagst du doch, im Grunde wird es jetzt wieder genauso laufen wie bei autonomen Fahren, ne? Also irgendwie 2010, in spätestens 2 Jahren ist es soweit. Jetzt wissen wir, dass wir in 2 Jahren vermutlich keine Level 4 Autonomie auf deutschen Straßen haben werden. Und die Roboterhersteller machen ja im Grunde genau den gleichen Trick, nämlich dieses große Versprechen, das kommt bald, ständig in den Raum zu stellen. Und die machen es ja auch noch besonders geschickt mit Videos. Ne? Also woher kommen dann diese ganzen Videos, bei denen es tatsächlich schon diese Roboterarme gibt, die eine tolle Pasta kochen? Sind das alles Renderings oder sind das Werbevideos, die eben so geplant sind, dass sie eigentlich auch denen, die sie machen, klar sein muss, das ist nicht realistisch, dass das irgendwie demnächst in allgemeine Haushalte reinkommen kann.
Also man muss hier zwei Sachen unterscheiden, ne? Also einen Roboter dazu zu befähigen, in eine, sagen wir jetzt mal, in Pasta zu kochen, das ist mit heutigen technologischen Maßnahmen kein Problem. Aber eine Technologie zu bauen, um den Roboter einfach in meine Küche zu stellen, die er vorher nicht gesehen hat, wo völlig unklar ist, welche Töpfe ich verwende, wie mein Herd aussieht, welche möglichen Fehlerfälle es dort vielleicht auch noch gibt, ne? Das ist sehr, sehr komplex zu beschreiben. Und wenn du jetzt irgendwelche Videos siehst, wo das passiert, dann hat man natürlich die, sagen wir mal, die Möglichkeit in einem Video alle komplexen Rahmenbedingungen so weit einzuschränken, dass ich ein schönes Video machen kann. Aber das dann tatsächlich als eine produktisierte Technologie in meine Küche zu stellen, das ist ein viel größerer Schritt. Du siehst dann halt in dem Video vermutlich auch nicht immer den ersten Versuch.
Das weiß man auch von Boston Dynamics, ne? Irgendwie das, ja, ja. Die irgendwie 1000 Versuche brauchen, bis der Roboter dann tatsächlich den Purzelbaum hinbekommt. Apropos Videos, ne? In diesen Videos sehen wir auch ganz oft humanoide Roboter oder sagen wir, diese Videos sind besonders oft geklickt. Dass die uns faszinieren, ist ja klar, weil wir uns ja in ihnen so gut und so schnell wiedererkennen. Aber wann machen humanoide Roboter überhaupt Sinn oder anders gefragt, sind sie nicht eigentlich eher Teil des Problems und nicht der Lösung in dem Sinne, wie du es vorher beschrieben hast, indem sie eben gewissermaßen ein Versprechen abgeben, was in absehbarer Zeit sowieso nicht einlösbar ist?
Also wenn wir über General Purpose reden, das heißt den nicht speziellen Einsatz von Technologie für möglicherweise ganz viele unterschiedliche Zwecke, dann macht es durchaus Sinn, ne? Weil ich meine, wir humanoide Roboter sind ja von der Anatomie dem Menschen nachempfundene Roboter und man lehnt sich dort im Prinzip an der Evolution an und sagt, okay, das scheint ein Winning Model zu sein für die, wie man so eine Anatomie aufbaut. Es ist aber so, dass das natürlich rein von der Komplexität und von der Technologie gar nicht so einfach ist, ne? Unsere Knochen werden durch Muskeln gesteuert, das durch Motoren nachzustellen funktioniert nicht ganz so gut. Und deswegen sehen wir heute noch humanoide Roboter, die viele starke Einschränkungen haben. Das heißt, das kann durch, also ich würde schon sagen, dass es ein guter Weg vorwärts ist, weil es uns die Möglichkeit gibt, eben mit einem Hardware-Setup ganz viele verschiedene Dinge zu tun. Allerdings ist das sicherlich alleine von der Hardware noch drei Schritte, bis wir wirklich eine Stabilität in dieses Thema reinbekommen, die wir brauchen, um das zu betreiben. Da musst du mir überlegen, so ein humanoider Roboter kann durchaus mal irgendwie 200, 300 Kilo wiegen. Und wenn der durch deine Wohnung läuft und stolpert und umfällt und dann auf deine, vielleicht im besten Fall auf deine Katze fällt, dann ist das schon ein Problem. Und wenn ich dann überlege, dass ich mich durch die Wohnung bewege, meine Kinder, dann ist das natürlich auch heute noch ein Sicherheitsrisiko.
Ja, die Katze, die wird's doch schaffen. Also unsere zumindest. Die ist echt schnell. Aber klar, nee, ist ja logisch. 300 Kilo, schlimmer als wenn die Schrankwand auf einen drauf fällt. Warum heißt ihr Wandelbots? Wie müssen sich Bots wandeln, damit sie wirklich nützen können?
Das hängt auch ein bisschen mit unserer Entstehungsgeschichte zusammen, ne? Also ich selber, hast du eingangs schon gesagt, ich komme aus der Informatik, habe lange als zum einen studiert und dann meine Promotion in dem Bereich angefangen und habe eigentlich mein ganzes Leben lang Software gebaut. Also das war immer die Konstante. Und ich hatte mit Robotik bis zu dem Zeitpunkt nicht viel am Hut. Für mich war das immer Speerspitze der Innovation und Forefront of Technology. Ich habe immer gedacht, die Leute, die dort in der Robotik arbeiten, das sind die Zukunft erfinden. Und habe da immer von Weitem ganz ehrfürchtig drauf geguckt. Und als ich dann in einem Forschungsprojekt das allererste Mal mit einem Roboter arbeiten musste, ich weiß noch, das war damals ein Stäubli-Roboter in der Halbleiterfertigung, bin ich wirklich vom Stuhl gefallen, so was State of the Art angeht, gerade in der Software-Technologie. Ne? Ich habe, was wir dort gefunden haben, sind irgendwie Programmiersprachen und Software-Stacks, die direkt aus den 80ern kommen. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass eine Branche, die den sag mal, die man mit so viel Innovation verbindet, irgendwie in den 80ern feststeckt. Und wir haben uns dann wissenschaftlich lange erstmal eine Weile mit dem Thema beschäftigt und dann irgendwann ist Wandelbots draußen entstanden. Aber diese, sagen wir mal, Technologien, die dort eingesetzt werden, auch heute noch, sind ein Grund dafür, dass Roboter mega unflexibel sind. Gerade wenn wir also, ne, wenn wir jetzt an die großen Serienproduktionen, die wir so im Kopf haben, wenn wir an Roboter denken, irgendwie Automobilindustrie denken, da kommen Roboter her und dafür sind sie über die letzten 40 Jahre optimiert worden. Aber auch die Automobilbranche steckt heute in einer Situation, wo sie sehr flexibel auf Marktänderungen reagieren muss, wo eine Produktion nicht mehr ohne Änderung irgendwie 6-7 Jahre durchläuft, sondern wo ich eigentlich permanent gezwungen bin, Dinge zu verändern. Und dafür sind Roboter eigentlich nicht konzipiert. Und wir sind damals angetreten, die Robotik zu demokratisieren. Das heißt, allen zugänglich zu machen und nicht nur den teuer bezahlten Experten. Und vor allen Dingen wollten wir dafür sorgen, dass Roboter unfassbar viel flexibler eingesetzt werden können, als sie das heute werden. Und das hat natürlich dann mit Veränderung, mit Wandel zu tun. Und so ist dann der Name Wandelbots entstanden.
Welche Rolle spielt, und das hast du im Grunde ja schon angedeutet, dann die Softwareentwicklung in diesem Wandel hin zu nützlicheren Systemen? Weil wenn ich dich richtig verstanden habe, eben ist es ja so, dass das Problem am cyberphysischen System des Roboters zunächst erstmal nicht das physische System ist, sondern der Cyberaspekt daran.
Ja, also ich meine, was die Roboterhersteller können wie kaum jemand anders, ist extrem beeindruckende Mechanik und Elektrik zu konstruieren. Also ein Roboter ist erstmal, wenn man drauf schaut, natürlich irgendwie eine Hülle, das heißt im Zweifel Stahl und Elektronik. Aber das, was den Roboter natürlich befähigt, etwas zu tun, ist Software. Also die Software steuert, was die Mechanik tut. Und deswegen ist die gerade, wenn wir darüber reden, was macht der Roboter, wie programmiere ich einen Roboter, wie kriege ich den dazu, eine Applikation umzusetzen, das ist alles Software. Und das werden jetzt die ganzen Roboterhersteller nicht gerne hören, aber das ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie eben auch analog zur Automobilindustrie. Das sind alles keine gewachsenen Softwareunternehmen im Herzen. Das heißt, über Jahrzehnte ist die ganze Industrie darauf optimiert, eben über ganz ausgefeilte Mechaniken Mehrwerte zu liefern und die Software wurde lange vernachlässigt. Das führt natürlich dazu, dass die Einfachheit der Benutzung, wer kann eigentlich einen Roboter heute einsetzen, stark eingeschränkt ist und immer noch auf viel Expertentum gebaut ist. Und wir haben in ganz vielen anderen Bereichen gesehen, wie es geht. Vor allen Dingen auch, wenn ich jetzt an Smartphones beispielsweise denke. Ne? Wie mache ich einer großen Entwickler-Community eine Technologie zugänglich, um dann Mehrwerte obendrauf zu schaffen? Das ist im Grunde so, dass das eines der großen Puzzlestücke, die in der Industrie fehlen. Und das liefern wir.
Das Puzzlestück ist eine Plattform. Mit anderen Worten, eine Software, die von vielen Nutzern und vielen Systemen eingesetzt werden kann, richtig?
Ja, und vor allen Dingen auch Entwickler in die Lage versetzt, eben viel einfacher und ohne riesigen Einarbeitungsaufwand eben eigene Lösungen obendrauf entwickeln zu können. Wir haben unfassbar viele schlaue Leute da draußen. Ich glaube, wenn man so die Statistiken sich mal anguckt, reden wir so von knapp 23 Millionen professionellen Softwareentwicklern auf diesem Planeten, aber ungefähr nur 250.000 von den 23 Millionen können tatsächlich heute sinnvollerweise was in der Robotik beitragen. Das ist das, was wir ändern wollen. Wir wollen die anderen 22,75 Millionen Softwareentwickler dazu befähigen, eben auch mitmachen zu können, weil der Appetit, was beizutragen, eigene Lösungen zu bauen, der ist riesig. Die meisten Startups in dem Umfeld, die jetzt neu gegründet werden in der Robotik, die scheitern aber, weil es fast wie so ein Honeypot ist. Ne? Sieht super attraktiv und einfach von außen aus. Und sobald man dann mal irgendwie loslegt, merkt man, dass der Teufel dort ganz krass im Detail steckt. Und dann scheitern viele an der Komplexität und das wollen wir verändern.
Macht mal konkret. Was wird durch eure Softwarelösung, eure Softwareplattform für ein Robotik-Startup einfacher zu entwickeln?
Es gibt ungefähr 10, 12 relevante Roboterhersteller auf diesem Planeten. Das sind so die KUKAs, ABBs, Fanux, Yaskawas, so die Hersteller von den Robotern. Da hat jeder seinen eigenen proprietären Technologie-Stack, einen eigenen proprietären Software-Stack, eigene proprietäre Protokolle. Das heißt, eine Lösung zu bauen, die auf einem Fanuc-Roboter funktioniert, ist eine andere Lösung als die, die dann beispielsweise auf einem KUKA-Roboter funktioniert. Und dann ist Robotik natürlich auch ein Biest. Ich habe viele komplexe Berechnungsprobleme. Ich habe Phänomene wie Singularitäten. Ein Roboter erreicht nicht jeden Punkt. Das sind alles Dinge. Ich muss im Grunde mich schon sehr gut mit Robotern auskennen, um heute eine Lösung dafür bauen zu können, weil der Teufel so sehr im Detail steckt. Und das muss aber nicht so sein. Das heißt, diese ganze Komplexität, die ein Roboter mitbringt, die kann ich natürlich auch wegabstrahieren in einer guten Plattform. Und das ist das, was wir zur Verfügung stellen. Das heißt, am Ende eigentlich, wir haben im November unser Produkt gelauncht, das heißt Nova, und ist das weltweit erste roboteragnostische Betriebssystem. Und das Betriebssystem vereinheitlicht natürlich erstmal, wie das Betriebssystem es so machen. erstmal die Nutzung. Das heißt, im ersten Schritt, wenn ich Nova verwende, dann habe ich die gleiche UI auf einem KUKA-Roboter, wie ich es auf einem Fanuc-Roboter habe. Ich habe die gleichen Tools. Ich muss nicht zwei verschiedene Technologien lernen. Das wird erstmal vereinheitlicht. Ich kriege eine ganze Reihe von Apps zur Verfügung, die auf unterschiedliche Problembereiche zugeschnitten sind, wie man das typischerweise auch so von Apps vom Smartphone kennt. Und dann ist der große Punkt natürlich eine Entwicklerplattform, die es jetzt Leuten erlaubt oder Entwicklern erlaubt, Unternehmen erlaubt, eigene Anwendungen zu entwickeln, und zwar plattformunabhängig und auch ohne ein krasser Robotics-Experte zu sein. Immer mit dem Fokus, die Bedienbarkeit und die Zugänglichkeit von Robotern drastisch zu vereinfachen.
Lassen euch die Roboterhersteller denn einfach so ran an ihre Maschinen? Also du hast ja eben beschrieben, dass die proprietäre Systeme haben und ja per se erstmal vermutlich kein Interesse daran haben, dass irgendwie so ein Startup aus Sachsen daherkommt und sagt, okay, wir übernehmen jetzt den Software-Teil für euch.
Naja, es ist sozusagen ein beidseitiger Vorteil und ein ganz guter Vergleich ist immer, also was wir bauen, ist im Prinzip ein Windows für Roboter, ne? Und du kannst ja mal die Entwicklung der Aktienkurse der Hardwareunternehmen in den 90ern angucken. Also so Intel, Dell, IBM. Die hatten damals schon Spaß. Also wenn du dir also das heißt, nur weil ein Softwareunternehmen quasi die Zugänglichkeit zu Geräten standardisiert, heißt das nicht, dass die Hardwarehersteller daran keine Freude haben. Wenn du dir hingegen mal so die Aktienkursentwicklung von einem Roboterhersteller in den letzten 20 Jahren anguckst, dann ist das ziemlich stabil, würde ich es jetzt mal, wenn man es positiv formulieren möchte. Also da ist viel Luft nach oben. Wir reden heute von ungefähr 3 Millionen installierten Roboterarmen auf diesem Planeten. 3 Millionen versus knapp 2 Milliarden Computern, ne? Also das ist eine ganz andere Größenordnung. Und das ist sozusagen der Grund, warum dann auch die Roboterhersteller mit uns gemeinsam arbeiten, weil wir wollen ja insgesamt gemeinsam den Kuchen größer machen. Mit Technologien, die es auf einmal zugänglich machen, kann auch ein Roboterhersteller auf einmal an Unternehmen verkaufen, die sie vorher nie und nimmer auf dem Schirm hatten oder mit denen sie heute nicht arbeiten würden.
Also total plausibel. Nichtsdestotrotz muss der Roboterhersteller ja wahrscheinlich erstmal überzeugt werden, dass dem so ist. Ich kann mich erinnern, oder historisch war es ja auch so, dass IBM, als sie noch ein altes Mainframe-Monopol quasi hatten mit den alten großen Rechnerkisten, sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat, dass SAP ihre ERP-Systeme draufspielen durften. Ich würde doch mal annehmen, dass ihr auch nicht nur offene Türen eingerannt seid, oder?
Nee, also es war natürlich ein langer Prozess. Also es kommt ja auch nicht von heute auf morgen. Ich weiß, als wir Wandelbots gegründet haben, und das ist jetzt auch schon eine Weile her, und nach draußen gegangen sind und gesagt haben, wir wollen die Robotik demokratisieren, wurden wir erstmal ausgelacht. Ja, was soll denn das heißen, Robotik demokratisieren? Und hier, das kriegen wir schön selber hin. Und ja, ich kann mich dort auch an Situationen erinnern, wo der CEO von einem größeren Roboterhersteller mich ausgelacht und dann rausgeschmissen hat. Also diese Phasen haben wir natürlich durch. Und heute, wenn ich mir das heute angucke, dann gehe ich auf eine Automatica, was so die größte, vermutlich die wichtigste und größte Messe in dem Bereich ist. Und da gibt es eigene Tracks für Demokratisierung der Robotik. Also ich glaube, den Punkt haben wir einfach überwunden. Das war ein steiniger Weg und das war auch nicht immer einfach, aber da eben. Ich glaube, darüber ist immer hinaus. Also das, dieses, die Austerität und das Bekämpfen, ich glaube, das haben mittlerweile alle verstanden, dass das kein guter Weg vorwärts ist. Was uns sicherlich ein Stück geholfen hat, ist, dass durch unterschiedliche Gründe, aber sicherlich auch durch die Elektromobilitätswende, der klassische Markt für die Roboterhersteller, das heißt vor allen Dingen die Automobilbranche und die Anzahl von Robotern, die heute in so einer Automobilfabrik gebraucht werden, natürlich rückläufig waren. Und so ein Elektroauto hat weniger Teile, ist weniger komplex zu fertigen und dadurch gehen die Stückzahlen zurück. Und das mag natürlich keiner, wenn der Markt schrumpft. Und dann sind die Unternehmen natürlich gezwungen, sich auch links und rechts neue Märkte zu suchen. Und je kleiner die Unternehmen werden, umso schwieriger wird es für ein Unternehmen mit einer Vertriebsstruktur, die eigentlich darauf ausgelegt ist, irgendwie 500 Roboter am Stück zu verkaufen, irgendwie an einen Mittelständler ranzutreten und irgendwie ein, zwei, drei Roboter zu verkaufen. Da brauchst du andere Ansätze und das hat uns sicherlich geholfen, da quasi den Bock umzustoßen.
Beschreib doch mal ein Beispiel, wo eine Anwendung, die über eure Software möglich ist, in eine Fabrikhalle gekommen ist, die ohne eure Plattform nicht möglich gewesen wäre.
Wenn ich jetzt im Greenfield-Bereich schaue, das heißt dort, wo ein Roboter neu installiert wurde, der vorher nicht da war, ne, nehmen wir mal den Bereich des Oberflächenmaterialabtrags. Also wenn ich heute einen Roboter befähigen möchte, ein Bauteil zu schleifen, ist das natürlich auch ein Stück weit eine taktile Anwendung, die relativ aufwendig zu programmieren ist. Da braucht ein guter Programmierer so, wenn es gut läuft, 2 Wochen für ein Bauteil. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich diese Bauteile lange produziere. Das heißt, alle Unternehmen, die da irgendwie raus, also die andere Bauteile haben oder ganz viele verschiedene, die sind da per se erstmal raus. Einer unserer Partner und Kunden ist die Firma SRL, die in Europa vermutlich mit zu den größten gehören. Ja, Systemintegrator, sagt man, das heißt, Automatisierer sind für so Schleifanwendungen, gemeinsam eine Lösung entwickelt, wo jetzt der Roboter ein Bauteil scannt mit einer Kamera, das heißt ein 3D-Modell des Bauteils erzeugt. Und dann kann ein Tischler in einer einfach zu bedienenden Oberfläche an diesem 3D-Modell von dem gescannten Bauteil nur noch einstellen, welche Kanten und Flächen von dem Bauteil möchte ich denn jetzt gern geschliffen haben. Und dann kann der noch so ein bisschen Parameter einstellen, die schleifspezifisch sind. Das heißt, wie hoch soll der Anpressdruck sein? Wie viel sollen die Bahnen, in denen geschliffen wird, überlappen? Das stellt er alles über ein UI ein. Und die komplette Programmierung des Roboters erfolgt dann vollautomatisch durch Software. Das heißt, das Programm wird generiert anhand dessen, was der Tischler dort spezifiziert hat. Und auf einmal ist ein Job, wo ich vorher 2 Wochen lang ein Bauteil programmiert habe, ist innerhalb von 10 Minuten da. Und das öffnet auf einmal Anwendungsfälle und Märkte, über die man vorher nicht nachgedacht hätte. Ja, also ich glaube, mal um mal in Sachsen zu bleiben, einer der Unternehmen, die sowas einsetzen, ist beispielsweise Blocks aus Chemnitz. Das ist ein Hersteller für so Kletterwände, wenn man so möchte. Also die haben auch die Kletterwände für die Olympischen Spiele mit ausgerüstet. Das heißt, die bauen in den Boulderhallen die Wände und Hindernisse, die du dort siehst, die bauen die. Und die haben alleine für solche Volumen, die dort jeden Tag geschliffen werden müssen, über 500 verschiedene Varianten davon. Jetzt stell dir mal vor, die müssten einen Programmierer einstellen, der pro Bauteil im Zweifel irgendwie dann, und selbst wenn es eine Woche ist, und dann quasi 500 Wochen mit einem Tagessatz von 2.500 Euro Bauteile programmiert, das geht natürlich nicht. Und Automatisierung ist aus meiner Sicht auch vermutlich eine der wenigen Schlüsseltechnologien, die das Potenzial haben, Deutschland überhaupt, also Produktion in Deutschland hier halten zu können.
Du hast jetzt zwei Positivbeispiele genannt, dein Eindruck aus vielen Gesprächen mit Mittelständlern. Wo steht denn, und nicht nur Mittelständlern, vielleicht auch mit Industrie, wo steht denn Deutschland jetzt bei dieser Automatisierung, von der Konsens ist, dass wir sie brauchen werden, um Industrie und Produktion in Europa und in Deutschland halten zu können? Oder auch neu aufbauen zu können, vielleicht sogar?
Also ich meine, Roboter sind mal in den USA erfunden worden, aber das ist natürlich eine der Technologiefelder, wo Deutschland traditionell weltweit führend ist. Wenn ich vor 10 Jahren in eine typische amerikanische Produktion, auch im Automobilbereich reingegangen bin, da hat man sich immer so ein bisschen gefühlt wie im Mittelalter. Und das ist natürlich eine Position, die wir lange inne hatten. Und gefühlt so ein bisschen in den letzten 15 Jahren den Zug so ein bisschen verpasst haben. Das heißt, gerade die anderen Nationen, nehmen wir mal die USA oder China allen voran, haben dort extrem aufgeholt und sind uns heute tatsächlich auch in einigen Bereichen überlegen. Und das ist, glaube ich, noch nicht überall angekommen. Das hat natürlich viel mit Risikobereitschaft, mit dem Willen zu tun, neue Technologien in Masse einzusetzen. Und das ist sicherlich, es wurde in den letzten Monaten immer sehr auf der Politik rumgeschimpft, gemessen an die wirtschaftliche Situation, in der Deutschland gerade steckt. Die grundsätzliche Situation, in der Deutschland steckt, da können sich die Unternehmer nicht vollständig rausnehmen. Also das ist natürlich verpasste Digitalisierung, gerade im Produktionsbereich, die einen starken Beitrag dazu geleistet hat. So, und jetzt glaube ich aber, dass sich das wieder auch ins Positive verkehren lässt. Dafür brauchst du jetzt Geschwindigkeit, Mut und viel Progressivität, um eben mit in no time das nachzuholen, was wir jetzt vielleicht in 15, 20 Jahren versäumt haben. Das Gute ist, dass im Grunde alle Puzzlestücke, die es dafür braucht, irgendwie auf dem Tisch liegen. Und ich spüre gerade jetzt in den letzten Wochen, dass dort eine viel höhere Bereitschaft ist, sich jetzt schnell damit auseinanderzusetzen. Das heißt, für uns ist das gerade eine ganz gute Situation. Viele Unternehmen investieren gerade massiv Einsatz von Technologie zur Steigerung der Effizienz ihrer Produktion, und das ist gut so. Wir haben eine große Kooperation mit NVIDIA, wo wir im Grunde das ganze Thema digitaler Zwilling und Simulation bespielen. Was NVIDIA hat, ist eine sehr mächtige Simulationsumgebung, in der ich auch physikalische Prozesse simulieren kann, indem ich über KI-Modelle die Realität in digitalen Abbild beschreiben kann. Was wir in deren Plattform reingebracht haben, ist quasi das Konzept von virtuellen Robotern, die sich exakt so verhalten wie ein echter Roboter. So, und was wir jetzt auf einmal damit machen können, ist den großen Etablierten dabei zu helfen, zum Beispiel die schon existierenden Roboter, die heute in ihren Anlagen sind, sehr viel effizienter arbeiten zu lassen. Das heißt, Taktzeiten zu optimieren, Fehlerfälle zu reduzieren über Simulation. Und ich glaube, jetzt auf einmal kommt ein ganzer Mix an Technologien in den Markt, die unfassbares Potenzial haben, jetzt sehr schnell wirtschaftlichen Impact zu erzeugen.
Eine Riesenchance müsste dann doch auch sein, diese Simulation für Innovation zu nutzen. Das heißt, quasi mit euren Simulationen die Baupläne für die Roboter der Zukunft mitzugestalten. Ist das so?
Ja, natürlich. Also ich meine, und das ist eben das Schöne an einem digitalen Zwilling. Was ich jetzt auf einmal tun kann, ist das, was ich vorher in ganz viel Try and Error in der physischen Welt machen musste, auf einmal sehr viel günstiger und schneller in der virtuellen Welt zu machen. Und vor allen Dingen, und das ist der viel wichtigere Aspekt, kann ich jetzt auf einmal mit Reinforcement Learning, aber auch generativer KI in diesem Feld arbeiten. Ne? Weil in der Vergangenheit haben uns immer die Daten gefehlt, um gute Machine Learning Modelle zu etablieren. Jetzt kann ich die Daten im Grunde generieren. Ich kann synthetische Daten nutzen, um diese Modelle zu trainieren. Sobald meine synthetischen Daten richtig nah an der Realität sind und ich dort auch sinnvolle Dinge lernen kann, das heißt nicht mehr Dinge lerne, die dann, sobald es das erste Mal die Realität sieht, zusammenfällt, dann kann ich auf einmal die Technologien einsetzen und dann sind wir auch ein bisschen näher am Pasta-Roboter.
Vieles, was du eben beschrieben hast, erinnert natürlich an das Schlagwort Industrie 4.0. Ich glaube, das ist ungefähr 10, 15 Jahre alt und kam nie so recht aus dem Quark. Was macht dich optimistisch, dass jetzt so etwas bevorstehen könnte, wie die Versprechen der Industrie 4.0 werden jetzt tatsächlich eingelöst? Jetzt gewinnt der Zug wirklich Fahrt.
Ja, Industrie 4.0 ist ein großes Buzzword. Muss schon fast ein bisschen schmunzeln. Das ist fast schon wie Cyber, wenn man es heute hört.
Sie ist halt nie gekommen, ne? Also sie hauen da die große Zahl schon mal davor, 4 anstatt 2 oder 3. Und dann passiert wenig.
Aber ich würde nicht sagen, dass wenig passiert. Das ist, glaube ich, bei uns wenig passiert. Das habe ich ja gerade versucht zu sagen. Also das heißt, in anderen Nationen und vor allen Dingen eher in denjenigen, die uns traditionell, wo man immer belächelt hat und gesagt hat, die rennen uns hinterher, die haben jetzt in ganz kurzer Zeit über Digitalisierung und über Softwareisierung ganz viel aufgeholt und uns vermutlich auch an vielen Stellen überholt.
Also die vollautomatische Produktion des Xiaomi-Autos oder ne, auch in den Tesla-Werken, das ist Industrie 4.0, richtig?
Ja, auch wenn dort noch Luft nach oben ist. Ne? Das ist ja also, auch noch weit weg von den vielen bunten Bildern, die man dann immer in Präsentationen gesehen hat. Aber es ist auf jeden Fall schon mal viel näher an dem, als es das heute bei uns oft ist, wo überhaupt, sagen wir mal, überhaupt eine Deployment-Plattform für Software auf dem Shopfloor fehlt. Aber jetzt, um das mal konkreter zu machen, die Unternehmen sind ja heute gezwungen, was zu verändern. Weil, ich sage jetzt mal, ich hatte vor kurzem auch gesagt, so die typischen deutschen Tugenden, die man, oder der Markenkern Deutschlands war ja lange irgendwie so Fleiß, Gründlichkeit, Effizienz, Industrie wie ein Staat effizient ist. Das funktioniert einfach heute fundamental anders, als es das vor 30 Jahren funktioniert hat. Wie Fleiß ist heute ganz anders definiert als vor 50 Jahren. Gründlichkeit und wie man zuverlässig ist, funktioniert heute anders. Nämlich, und das hat ganz viel mit Digitalisierung und Software zu tun. Wir versuchen das aber immer noch oft mit den gleichen Methoden wie vor 30 Jahren zu machen. Da muss sich was ändern. Und ich glaube, die gesamtwirtschaftliche Lage zwingt viele dazu, sich zu verändern. Und das ist eine große Chance. Ja, es ist ein Risiko, weil vielen Unternehmen geht es heute nicht gut. Aber es ist eben auch eine Chance, weil der Grund, warum es uns nicht gut geht, ist nicht vorrangig Versäumnisse der Politik, sondern Versäumnisse der Unternehmen.
Und wie ändert sich das?
Gezwungenermaßen. Ich meine, jetzt setzt an vielen Stellen Erkenntnis ein. Das wurde, glaube ich, lange einfach so ein bisschen unter Panikmache so, und ja, das sagt man uns schon seit 30 Jahren und es wird immer wieder gut. Jetzt brennt ein bisschen der Baum an vielen Stellen und da ist man gezwungen, was anderes zu machen. Ich glaube nicht, dass das nur schlecht ist.
Bei euch als Startup, da hat auch ab und an mal der Baum gebrannt, oder? Erzähl doch mal ein bisschen von den Höhen und Tiefen, die du erlebt hast und was du daraus gelernt hast. Ne? Ihr habt ja ursprünglich angefangen, sogar als Unternehmen, was auch physische Roboter gebaut hat. Und seit dann hat mehrere sogenannte Pivots gemacht, also grundlegende Strategieveränderungen.
Na, mehrere nicht, einen. Okay. Ja, ich glaube, das gehört zum Startup-Leben dazu. Das war uns auch vollkommen klar. Das ist kein gerader oder ganz bei den allerwenigsten einfach so ein gerader Weg nach oben. Und wenn du mich fragst, was ich sage gleich ein bisschen dazu, wie es dazu gekommen ist, aber wenn du mich jetzt fragst, was ich dazu gelernt habe, da plane ich irgendwann mal vielleicht, wenn ich irgendwann noch mal Zeit habe, vielleicht ein Buch drüber zu schreiben. Lässt sich gar nicht jetzt in ein paar Sätzen zusammenfassen, aber eins nach dem anderen.
Sag doch mal die Kapitelüberschriften wenigstens.
Ja, also wir haben mal angefangen mit einer Jacke, ne? Also das heißt, so wie Wandelbots mal, also das, was wir eigentlich am Anfang getan haben, eine unserer Mitgründerinnen, Maria, die hat damals im Bereich intelligenter Kleidung gearbeitet. So ist Wandelbots auch so ein bisschen am Anfang entstanden. Das heißt, sie hat Elektronik in Klamotten gepackt, um Körperbewegungen oder Körperfunktionen in Echtzeit zu tracken. Das haben wir dann verwendet, um irgendwie Körperbewegungen auf Roboter zu übertragen und waren dann in der Lage, du ziehst dir eine Jacke an, machst was und wir konnten im Prinzip davon lernen, was der Roboter zu tun hat. Das ist war ziemlich cool und ziemlich fancy, aber im ersten Schritt einfach ultra weit weg davon, wo die Industrie heute steht und zu futuristisch, um da in kurzer Zeit ein echtes Geschäft drauf aufzubauen. Und haben das dann so ein bisschen abgewandelt in einen Stift. Ja, also die Jacke wurde zu Stift und der Stift hatte so ein bisschen den Formfaktor der Tracepen von einem Akkuschrauber. Den konnte ich in die Hand nehmen, der hatte wechselbare Spitzen. Ich konnte im Grunde eine Anwendung am Bauteil vormachen und wir haben davon gelernt, was der Roboter zu tun hat. Wir haben am Anfang gedacht, dass wir mit einer Teaching-Lösung applikationsunabhängig, das heißt unabhängig davon, was der Roboter eigentlich macht, ob der jetzt klebt oder schweißt oder schleift, eine Software-Lösung bereitstellen können, die das vereinfacht. Wir mussten dann leider lernen, dass um einen Schweißprozess zu vereinfachen, braucht man auch eine Lösung, die sehr stark die Konzepte des Schweißens als UI-Elemente beinhaltet. Und haben uns dann so ein bisschen dahingehend fokussiert, erstmal einzelne Applikationen zu mastern. Das hat gut funktioniert, hatte allerdings das Problem, dass wir sehr, sehr lange immer wieder, haben wir natürlich Hardware verkauft und Hardware ist hart. Zum anderen ist es so, dass wir immer sehr, sehr viele kundenspezifische Anpassungsanfragen hatten. Und waren am Anfang ganz naiv und haben gedacht, okay, das ist halt ein neues Produkt und das ist noch nicht vollständig und das geht dann über die Zeit weg. Und das ist aber nie passiert. Das heißt, wir haben dann fleißig Tracepans ausgeliefert und haben uns eigentlich fast überschlagen dabei, gleichzeitig aber auch die Wünsche nach Individualisierung irgendwie mitliefern zu können. Und wären wir den Weg weitergegangen, dann würde es Wandelbots halt nicht mehr geben.
Genau, also Hardware ist hart, Software ist soft. Wie kam dann der Erfolg mit Software?
Das war so der härteste Schritt. Wir mussten uns damals eingestehen, dass der Weg, den wir gegangen sind oder den wir uns auch vorgenommen haben, dass der so nicht funktioniert. Und das klingt jetzt auch wieder einfach, aber das ist auch erstmal ein Schritt, sich das einzugestehen. In diesem Prozess haben wir dann uns nochmal komplett von vorne hinterfragt. Wir haben nochmal alles auf den Prüfstand gestellt, was wir gedacht haben zu wissen. Wir haben alle Hypothesen, auf denen wir gearbeitet haben, nochmal quasi gechallenged. Haben dann, ich würde mal sagen, so über einen Zeitraum von einem Vierteljahr sehr viel Zeit verbracht mit nochmal den ganzen Teilnehmern auf dem Markt, mit unseren Kunden, mit unseren Partnern, mit unseren Konkurrenten, um dann nochmal quasi zu validieren, ist das, was wir hier eigentlich angehen als Problem, noch da? Ist das echt? Und wie kriegt man es gelöst? Und in diesen ganzen Gesprächen konnten wir quasi validieren, dass das, weswegen wir angetreten sind, ein echtes, großes Problem ist, wo viele Unternehmen eine Lösung brauchen. Allerdings, dass der Ansatz, der Weg, wie wir ihn gehen wollten, nicht der richtige war. Und dann haben wir im Grunde festgestellt, dass vor allen Dingen in diesem Bereich Maschinenbau, also die ganze Branche in so einem Transformationsprozess, der sehr ähnlich ist zu dem, was im Automobilbereich passiert ist. Das heißt, Hardwarehersteller werden auf einmal zu Softwareunternehmen. So, und das heißt, in Zukunft ist die Wertschöpfung in der Maschine nicht nur die Konstruktion und der Stahl und der Hardware und der Schutzzaun, sondern vor allen Dingen auch die Software, die dann auf dieser Anlage läuft. Und da haben, würde man sagen, so ein Prozentsatz, 10-15% der Maschinenbauer heute für sich die Entscheidung getroffen, Softwarekompetenz aufzubauen und als Teil ihrer Wertschöpfung in Zukunft mitverkaufen zu wollen. Und das ist genau der, sozusagen, dieser Engel, den wir aktuell bespielen.
Klar, der Ball liegt dann auf dem Elfmeterpunkt für euch. Wo steht ihr jetzt? Mitarbeiter, Finanzierung und so. Und wo wollt ihr dann in 2-3 Jahren stehen, um von diesem Trend, den du gerade beschrieben hast, zu profitieren?
Na, also das war 22, haben wir den Pivot gemacht, haben dann ungefähr ein Jahr, anderthalb sozusagen in die Umsetzung des Pivots investiert, haben in der Zeit mit Pilotkunden sehr eng schon in Jobflow-Umgebung gearbeitet, um am Ende ein Produkt zu liefern, was dann wirklich die Probleme löst, und haben das Produkt jetzt im November das erste Mal vorgestellt. Aktuell sind wir in so einer Phase, wir nennen das Limited Availability. Das heißt, wir arbeiten gerade mit, ich würde mal sagen, 25 Kunden, die das Produkt jetzt aktuell in Serienproduktion in Einsatz schon haben oder gerade nehmen. Um im Grunde für uns auch nochmal klar zu haben, gibt es noch Product Gaps, gibt es Kinderkrankheiten, von denen wir vielleicht nichts wissen, und werden dann in diesem Jahr das Ganze dann auf, sobald wir den Punkt überschritten haben, dann auf eine General Availability drehen. Wir sehen heute, dass wir unfassbare Mehrwerte generieren können. Also sowohl in dem Bereich Maschinenbau, das heißt die Unternehmen, die eben in Zukunft Software als Teil ihrer Wertschöpfung sehen möchten. Da geht es vor allen Dingen darum, Automatisierungsprojekte schneller hinzubekommen, neue Kundengruppen zu bespielen. Aber eben auch die großen Unternehmen, die großen Automobilhersteller, die großen Elektronikhersteller, weil wir, was wir denen im Grunde geben können, ist ihre Shopfloors zu digitalisieren oder wir sagen zu softwareisieren. Und das gibt ihnen unfassbare Möglichkeiten, an Effizienzsteigerung, Taktzeitoptimierung, und Qualitätsverbesserung des Produktionsoutputs. So, und deswegen sind wir gerade in einer ganz guten Situation. Momentan funktioniert das gut. Ein großes Learning ist, sich erst dann zu freuen, wenn sozusagen die Arbeit getan ist und sich nicht zu früh zu freuen. Wir waren schon mal an einem Punkt, wo wir gedacht haben, wir haben sozusagen Product Market Fit und haben dann festgestellt, dass es gar nicht so sehr am Interesse oder am Produkt, sondern eher an unserer Fähigkeit, das dann auszuliefern, gescheitert ist. Das heißt, dieses Mal haben wir uns vorgenommen, uns nicht zu früh zu freuen, sondern erstmal quasi wirklich an diesen Punkt zu kommen und dann Erfolg zu vermelden.
Das heißt, ihr habt gar keinen Businessplan, in dem so gigantomanische Ziele drinstehen?
Natürlich haben wir momentan ein ganz gutes Umsatzwachstum, auch ein ganz gutes prognostiziertes Umsatzwachstum. Wir sehen momentan, dass das anfängt zu funktionieren. Aber es ist natürlich auch noch eine Menge harte Arbeit zu gehen und Schritte zu gehen. Wir sind jetzt mit dem Produkt noch nicht mal ein Vierteljahr am Markt. Da würde ich mal noch ein bisschen sozusagen Zeit geben, bevor wir wieder zu gigantomanischen Businessplänen kommen.
Das heißt, ihr seid nicht in der Finanzierungsrunde gerade.
Nein, also wir sind ja, das ist einer der Vorteile, dass wir gut finanziert sind, dass wir auch es geschafft haben, wieder cash-effizient zu werden. Wir haben dann eine große Finanzierungsrunde gemacht. Und das ist ein großes Learning für mich gewesen, dass natürlich, wenn das Geld dann verfügbar ist und auf dem Konto ist, dass das auch was mit den Menschen im Unternehmen was macht. Und dann vielleicht die Entscheidung, die man ja immer hat, irgendwie make or buy, ganz oft dann buy wird einfach. Und dann gibt man auf einmal Kohle für Sachen aus. Da greift man sich heute beschämt an den Kopf. Das sind so Dinge, die würden mir vermutlich nicht nochmal passieren.
Zwei Fragen habe ich noch an dich. Eine erstmal nochmal allgemeinere zum Thema Robotik. Bezieht sich auch auf vieles, was wir heute besprochen haben. Es gibt ja so diese Vorstellung oder diesen Spruch, dass rein kulturell in Japan Roboter Freunde sind, ne? Also das sieht man in der Popkultur, aber auch im Alltag. In den USA werden Roboter weniger als Freunde als Assistenten, als nützliche Idioten wahrgenommen. Und in Europa sind sie ganz oft, sowohl in der Popkultur, aber auch fast im politischen Diskurs, ne, als Feinde geframed. Also der Roboter nimmt dem Facharbeiter den Job weg und so. Das sind auf der einen Seite natürlich Klischees, aber wie wir wissen, ist ja an Klischees oft auch was dran. Wie schätzt du das ein? Wie werden Roboter international unterschiedlich wahrgenommen?
Absolut genauso, wie du es gerade skizziert hast. Also es ist so und das merken wir auch, wenn wir jetzt genau auf die Bereiche gucken, die du gerade skizziert hast. Das heißt, mediale Berichterstattung, da geht es immer erstmal im ersten Halbsatz darum, dass Roboter uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Ist natürlich Quatsch. Wenn du dir mal alleine den Fachkräftemangel anguckst, ja, und das ist ja das Absurde, gerade werden viele Unternehmen setzen gerade Mitarbeiter frei. Und trotzdem fehlen uns die Leute. So der Fachkräftemangel in 2024. Und ich kenne die abschließenden Zahlen jetzt nicht, aber war prognostiziert, dass uns ungefähr allein in der Wirtschaft ungefähr 90 Milliarden an Wertschöpfung durch die Lappen gegangen sind, einfach weil wir zu wenig Leute hatten. Demografischer Wandel sagt uns, das wird nicht besser. Also, ne, die nächsten 18 Jahre sind ja ganz gut vorherzusehen und da wird es jetzt nicht besser. Automatisierung, Effizienzsteigerung sind der einzige Weg, wie wir irgendwie hier in diesem Land zukunftsfähig bleiben können. Es gibt keinen anderen Weg. Und Automatisierung ist eine der wichtigsten Schlüsseltechnologien. Sicherlich für den Transportation-Bereich habe ich irgendwie autonomes Fahren. Ich habe mit generativer KI sicherlich auch die Möglichkeit, effizienter zu werden in den White-Collar-Jobs.
Hey, automatisierte Podcasts. Die sind langweilig, glaube ich. Also zumindest bis heute.
Also du musst ja, glaube ich, keine Sorgen machen, dass demnächst du keine Podcasts mehr machst, weil KI das alles macht. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass ich hatte, oh Gott, diese Woche hatte ich irgendwo einen Kommentar gehört, dass die Ärzte Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwie Angst davor hatten, vorm Fieberthermometer überflüssig gemacht zu werden, dass keine Ärzte mehr braucht, weil es jetzt Fieberthermometer gibt.
Das ist ja schon deshalb Blödsinn, weil es ja nur die Diagnostik ist. Also ich meine, eigentlich gibt es ja einen viel größeren Markt, wenn du mehr Fieber entdeckst, dann hast du als Arzt ja viel mehr zu tun. Per se schon mal Unsinn.
Ich glaube, dass Podcasts in 10 Jahren oder in 5 Jahren völlig anders aufgenommen werden, als sie das heute werden. Aber es wird jetzt keinen Bot geben, der automatisiert Podcasts macht. Ich glaube auch nicht, dass sich das jemand anhören möchte. Der Punkt ist aber, dass das sind alles Werkzeuge, die uns da erlauben, mit den Herausforderungen, die wir haben, umzugehen. Das erzeugt natürlich Veränderungen. Ich glaube, das ist in Deutschland das viel größere kulturelle Problem, dass wir einfach Angst davor haben, dass Dinge anders werden. Und diese Veränderung, davor kann man sich aber auch nicht verstecken. Nicht mal in Bayern. Und das erfordert eben auch eine gewisse Form von Mut, Progressivität, um die Chancen, die damit auch einhergehen, irgendwie für uns nutzen zu können.
Spannend. Wir wissen nicht, was in 5 Jahren mit Podcasts sein wird. Noch weniger wissen wir, was im Jahr 2050 an spannenden Technologien auf der Welt sein wird. Meine letzte Frage auch an dich wie immer. Welche Sprunginnovation wünschst du dir für das Jahr 2050, für dich und deine Lieben, die nichts mit deiner eigenen Innovation zu tun hat?
Ja, Zeitreisen wären cool. Also
Sehr gut, ja.
Ja, also da hätte ich überhaupt gar nichts dagegen. Also es gibt so, ich meine, das kennst du ja vermutlich selber auch, oder vermutlich jeder, der auch diesen Podcast hier hört, dass man sich manchmal wünscht, irgendwie so die Zeit um einen Tag oder so zurückdrehen zu können, um was anderes zu machen. Das wäre echt mega.
Ja.
Weil man den ganzen Tag, gerade wenn man irgendwie Gründer, CEO von einer Company ist, macht man so viel verkehrt den ganzen Tag, dass man sich dann hinterher wünscht, das vielleicht anders gemacht zu haben. Und dafür wären Zeitmaschinen echt super.
Okay, sollte es sie im Jahr 2050 geben, dann verabreden wir beide jetzt, dass wir zurückreisen und uns überlegen, wie wir diesen Podcast dann nochmal aufnehmen könnten, um die Zukunft gewisserweise noch besser gestalten zu können, wie ihr es bei Wandelpods heute schon macht. Ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen klugen Einsichten rund um Robotik. Und welche Rolle Softwareentwicklung bei der Verbreitung von besserer Robotik spielen kann. Danke dir.
Vielen, vielen Dank und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen restlichen Tag.
Das wünsche ich euch auch und ich danke euch, wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlich für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen und Freunden teilt, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns gerne vielleicht auch eine Review in eurer Podcast-App hinterlasst. Produziert wird der Sprint-Podcast von Max Zöllner in 14 Tagen. Da kommt die nächste Folge und bis dahin gilt ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.